Frage. Oh. Muss das Headset entknoten? So, entknotetes Headset am Start. Und wie läuft's? Warum lernst du? Willst du irgendwas Spezielles machen? Interessiert es dich einfach? Oder musst du aus irgendwelchen Gründen? Moin. Du musst. Das ist problematisch. So. Berufsschule. Ja, gut, Berufsschule. Für die Berufsschule musst du nichts großartig lernen. Berufsschule macht man auf einer Arschbacke. Da kommt ihr über drei Hello World Printzeilen nicht raus in den 3 Jahren. So, und was gibt's Neues, Leute? Habe ich irgendwas Wichtiges verpasst? Irgendwelche neuen Sicherheitslücken, die wieder tolle Logos haben oder... Ach ja, eine Sache, tatsächlich. Raspberry Pis, dann habe ich gelesen, sind so teuer wie nie. Du kannst jetzt einen Raspberry Pi 4 für 180 Euro kaufen. Wo wir gerade dabei sind, also... Richtig unsinnig. Also wer aktuell keinen Raspberry Pi hat, dem kann ich echt nicht empfehlen, sich einen Raspberry Pi zu holen. Ich meine, 180 Euro für einen Raspberry Pi, die sind wirklich nicht mehr ganz bei Sinn. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Okay, den 4er gibt's für 123 Euro und das ist tatsächlich noch relativ günstig. Normalerweise kostet die 4 GB Variante, glaub, $45. Oder sogar nur $35. Zero 2W habe ich tatsächlich welche hier. Weiß ich nicht. Was die aktuell kosten. Ah, okay, kostet das Doppelte. Kostet das Doppelte von... Ah, ist nicht verfügbar. Ja, Zero 2W habe ich hier Stück... Habe ich 2 Stück hier liegen. Habe ich mir direkt zu Release gekauft. Als es die gab. Weil ich mir dachte, das kannst du bestimmt nochmal gebrauchen. Ich glaube, ich mache jetzt noch mal ein paar Tabs zu. Es wird mir ein bisschen viel.
Hallo Leute, hier ist der Max. Und jetzt ist es wirklich passiert. 96 Leute nach dem Upload.
Ja, ich habe mein eigenes Video an. Cringe. Ich weiß auch nicht, warum. So, erkennt man jetzt schon ein bisschen was? Nee, okay. Aber hier mal zu... Machen wir mal das. So, meine ganzen Crap hier schließen. Brauchen wir da eh nicht mehr alles zumachen hier. Bam. So, jetzt erkennt man wenigstens ein bisschen was oben wieder. Ja, habe ich, ist nicht meins. Habe ich auch schon im Vorfeld gesagt. So Reality-Sachen, das ist... Das kannst du prinzipiell ja eigentlich gescheit nur im Team spielen, das wäre noch nicht so wild. Aber es ist halt, sagen wir so, äußerst langsam und gestellte alles. Das ist nichts für mich. Ich mag das, dass ich erkenne, wo die Gegner sind, die mich beschießen. Danke, Dankeschön für den Sub. Ich mache mal schnell ein paar Updates. Wobei ich kann nicht, mein Terminal ist blockiert. Aus hier. So, kurz eine Runde Updates. Ich glaube, das haben wir gestern schon gemacht, aber ich glaube, wir haben gestern versucht, vergessen zu restarten. Kann das sein? Irgendwie fühlt sich die VM ein wenig laggy an und ich weiß nicht genau warum. Firefox laggt rum ein bisschen. Ist es der Twitch-Chat, der rum laggt? Ich reboote mal. Schadet ja nix. Moin, hast du für deinen Kali-Server die DNS-Challenge für Let's Encrypt-Zeit? Da kann sich doch keiner was drunter vorstellen, wenn ich das noch nicht gehört habe. Du meinst, ne, höchstwahrscheinlich verwendest du das mit Let's Encrypt oder hast du was eigenes? Ja, weißt du, wie man das Ganze testet? Ja, mit Let's Encrypt kannst du die Staging-Server nehmen von denen. Let's Encrypt hat Staging-Server, damit ist das deutlich großzügiger, was du für Zertifikate machen darfst am Tag. Guck, 30.000 pro Woche, das sollte ausreichen zum Testen, würde ich sagen. Weil ich glaube, ansonsten sind es 300 oder so pro Woche bei den echten Let's Encrypt-Dingern. Du. Ja, test es mit den Staging-Servern. Test es mit den Let's Encrypt Staging-Servern und dann, wenn alles funktioniert, dann stell um auf die Live-Server. Und dann, du kannst ja auch ein paar Mal testen. Dann blocken die dich nicht. Die blocken ja generell keinen. Die haben halt Rate-Limits. Und du wirst ja nicht wirklich geblockt. Kriegst dann halt für ja quasi 8 Tage kein Zertifikat. Das ist dann halt das Blöde da dran. Restore. So, ich hoffe, den Twitch-Chat brauche ich hier eigentlich nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Lassen wir den Twitch-Chat hier auch mal auf. So. Weil ich kann den Twitch-Chat hier nicht aufmachen. Ich habe hier nicht mal FFZ. Moment, ich habe bei der Twitch-TV. Okay, soll mir auch recht sein. Habe ich bei der Twitch-TV. Nice. Weiß nicht so genau, warum, aber ich habe bei der Twitch-TV drauf. Gut. Es ist wahrscheinlich so essential schon. Ich habe wahrscheinlich schon in der Default-Installation in meinem OS-Image ist wahrscheinlich schon FFZ drin. So, machen wir den Krempel von gestern mal auf. Zack. Ich habe mich jetzt auch angemeldet. Mein Goland ist jetzt, guck, ich kann es euch zeigen. Ich hab mich vorhin mal eingeloggt. Mein Goland ist jetzt registriert bis 19. Juli. Was? Subscription expired? Ich habe mich eben eingeloggt. Ich habe mich eben eingeloggt mit im JetBrain, in der JetBrains Toolbox. Also buggt das noch rum oder was? Keine Ahnung. Kein Schimmer. Nice, so muss das sein. Ich hoffe, du hast im Vorstellungsgespräch auch gesagt, du hast Wublos Prime subscribed. Das gibt extra Punkte. Muss ja nicht stimmen, ja, aber. Dann sagen die, ja, klar, Pfeifert. Den wollen wir haben. Doch. Moment. Ja, gut. Wenn du es testest, erneuerst du ja nicht. Richtig erneuern kannst du ja bloß alle 30 Tage. Dann musste. Nee, das stimmt. Aber wenn du es testest, dann schmeißt du die Zertifikate ja weg und lässt sie die für die gleiche Domain neu ausstellen, immer wieder, bis es geht. Ich habe WSL, sowohl auf der Arbeit als auch hier, aber ich benutze WSL eigentlich nicht. Ich benutze nur meine Linux-VM. WSL ist so halbherziges Zeug, weiß nicht. WSL ist so besser als nix, aber auch nicht so das Ganze, so, weiß nicht. Mir ist ein vollständiges Linux in der VM tatsächlich immer noch lieber. Alter, ich habe Anfälle gekriegt mit Rust. Ich habe mir das jetzt ja offstream nochmal angeguckt und ich habe versucht, Web-Requests zu machen. Alter, wie kompliziert kann man es machen, einfache Web-Requests? Ich war dumm, ich wollte Async Web-Requests machen. Die Synchronen gehen ja noch halbwegs. Aber ganz im Ernst, Alter, was das ist. Guckt euch das mal an. Quests oder so komisch heißt dieses Package. Wait, ganz, ganz abartig. Ja, genau das meine ich. Guckt euch das mal an, also ganz im Ernst. Ja. Die haben sie nicht mehr alle. Das sieht erstmal easy aus, ja? Bis du dann feststellst, das Beispiel funktioniert so ohne weiteres gar nicht. Weil du Tokio nicht installiert hast. Und Async darf nicht main sein, stellt man dann fest. Und dann stellt man fest, was zum Teufel ist Box, dünn, Standard, Error. Und dann wird man feststellen, ach fuck, das geht ja nur, wenn das Sternchen am, wenn das Fragezeichen hinten am Await dran ist, dass er das anpackt in den Error. Das heißt, wenn du was anderes als Return-Word irgendwo hast, außer Box, dünn, Standard, Error, dann funktioniert's nicht. Also, ganz ehrlich, das ist wirklich, das ist echt way to dank, ja. Warum haben wir das eigentlich mal als Emote? Ich hatte das doch mal als Emote. Jetzt haben wir es wieder. Ja, wir müssten das eigentlich haben. Haben wir aber nicht. Ich hab's jetzt... Leute, refresht mal und probiert nochmal aus. Ich hab's jetzt aktiviert. Way to dank. Jawohl. Ne, Moment. Die Animation fehlt. Eigentlich sollte es eine Animation haben, oder? Oh, ich hab das Falsche. Leute, ich hab das Falsche geedit. Ich hab das Falsche geerdet. Ich hab das ohne. Ich brauch die Animation. Haben die das irgendwie entfernt? Okay, ich hab's wieder geerdet. Jetzt mit Animation. Testen wir nochmal. Oh, jetzt hat's noch gar nicht gecheckt. Noch nicht. Aber ich hab's geedit. Jetzt habe ich aber Better Twitch TV geedit. Und Better Twitch TV checkt's noch nicht. Alter, was ist hier los? Ohne ordentlichen Emote-Support geht hier nix. Ja, anscheinend. Ich hab's jetzt aber aktiviert. Das hatten wir auch schon mal aktiviert. Ich glaube, das haben die entfernt. Oder das, was ich hinzugefügt habe, hatten die entfernt. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen zu. Guck mal hier, was hier schon wieder... Ich habe hier 30 Milliarden Tabs auf. Gut. So. Oh Mann. Ich muss erstmal in Broggers Stimmung kommen, Leute. Gachibas. Gibt's Neuigkeiten zum Job, seitdem die Homeoffice-Pflicht wieder eingeführt wurde? Die wurde doch gar nicht wieder eingeführt. Es wird doch wieder nur empfohlen, das zu machen, oder? Moment. Home. Office. Das ist doch wieder so komplettes Wischiwaschi gewesen. Ach so, die Office-Pflicht. Ja, gut. Nee, gibt's nichts Neues. Wie gesagt, also, außer dass ich garantiert nie wieder komplette Woche irgendwie nach Frankfurt gehe. Aktuell 1-2 Tage die Woche. 1-2 Tage die Woche Office. Und wenn das in irgendeiner Art und Weise weiter forciert wird, bin ich weg. Also, dass noch mehr gemacht werden soll. Cookie, dankeschön für den Sub. Gibt es irgendwie Spezialeinstellungen, um ihn vor allem... Ja, musst du. Du musst... Folgendes musst du machen. Also erstens solltest du kein GNOME verwenden und auch kein KDE. Vor allem nicht mit Effekten an. Das funktioniert. Das funktioniert auch ganz brauchbar, aber macht's unnötig langsam. Am besten du verwendest irgendwas mit Low Performance Impact, sowas wie XFCE oder so. Oder wie ich, irgendwas mit i3. Und das Wichtigste ist, du musst das hier einstellen. Das erste Mal... Du gibst dem Ding immer ordentlich CPUs. So, und du gibst dem Ding auch immer ordentlich RAM. Also ich habe 4 CPU-Kernen, 16 GB RAM. Das ist schon mal gut. Und das musst du hier machen. Accelerate 3D-Graphics. Und dann kannst du sowas wie PCOM oder so starten in deiner Linux-Kiste. Dann hast du auch ein bisschen Transparenz und das Ganze ist schneller. Aber das musst du auf jeden Fall, das Häkchen hier musst du auf jeden Fall setzen. Ich glaube, das war's. Mehr war es nicht. QEMU ist fucking langsam. Was ganz gut ist, ist KVM. Was, sagen wir mal so, Teile von QEMU verwendet. Aber QEMU selbst ist wirklich das langsamste, was es gibt. Aber ernsthaft, Desktop-Virtualisierung ist, also mal davon abgesehen, dass es kein KVM unter Windows gibt, aber Desktop-Virtualisierung ist vor allem bei Workstation und VirtualBox immer noch besser. Ja, dann gibt der VM8 oder so, das reicht ja. Hat schon mal jemand von euch versucht, mit QEMU ein Raspberry Pi zu emulieren? Also quasi eine ARM-Kiste auf x86. Ich sag euch, das ist an Langsamkeit kaum zu überbieten. Oh Leute, irgendwie bin ich müde. Ich weiß nicht warum. Als ich angefangen habe zu streamen, war ich es noch nicht. Ich muss jetzt erstmal irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie mich aufwecken. Weil sonst ist Bettge, Alter. Bevor wir anfangen. Weil wenn ich müde bin, kann ich nicht gescheit nachdenken. Und wenn ich nicht gescheit nachdenken kann, dann kann ich keinen Progress-Stelz machen. Bis um 18 Uhr aufgestanden? Nee, ich nicht. Ich bin ganz normal aufgestanden, 7:30, fertig. So wie immer. Das ist, weil es keinen Aufwachstream gab. Ja gut, heute ist Samstag. Morgen gibt es den Aufwachstream. Ich trinke keinen Kaffee. Bin, glaube ich, der einzige Informatikkurs, der keinen Kaffee trinkt. Ja, genau. Ist Informatik studieren Pflicht, um einen Job zu finden? Nee. Ist es nicht? Wer sagt denn sowas? Das ist Schwachsinn. Also falls das irgendjemand erzählt hat, ist Blödsinn. Muss keine Informatik studiert haben. Da bist du mit Low Power X86 Kisten billiger dran. aktuell als mit Raspberry Pi ist. Low Power x86 Kiste. x86 Sport mit drauf gelöteter CPU, 60 Euro. Raspberry Pi 140. Richtig sinnlos. Warum geht Way to Dank immer noch nicht? Ich hab's geaddet. Es ist einfach Way to Dank. Ist einfach zu langsam, wie das geaddet wird. Ja, 2 GB ist, naja, gerade mal so. Ich sag mal so, die 2 GB Variante ist normalerweise, kostet die Hälfte oder so. Für den Preis gibt es normalerweise die 4 GB Variante, aber gut. Gibt's den überhaupt bei Berry Base aktuell? Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war eigentlich so gut wie gar nichts lieferbar. Alter, was ist mit der Seite los? Kannst ja mal gescheit so hier. Nö. Nee. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch überhaupt nicht. Alles nicht verfügbar. Also ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass es das gerade gibt. Also das sieht für mich nicht so aus, als gibt's das gerade. Man muss sich im Berry Base Club anmelden, dann sieht man Sachen, die man nicht auf ihrer Homepage sieht. Das ist aber auch ziemlich bescheuert. Die Leute wollen sich dann nicht im Club anmelden, um was zu kaufen. Dann kaufe ich da halt nichts. Doch, doch, sind Mods da. Was ist deine jetzige Aufgabe? Da habe ich ein Video zugemacht. Guck mal. Weiß der Titel nicht. Ja, das da. Kannst du dir angucken, das ist so. Großen und Ganzen. Ich hab bestimmt die Hälfte vergessen, aber das passt schon. Ach so, weil Modcheck. Ne, es sind keine Raspberry Pis da. Der Berry Base Club. Was nicht alles gibt. Okay, Moment. Berry Base Club. Wir melden uns jetzt mit beim Berry Base Club an. Wo geht das? Berry Base Club. Das da? Alter, was ist das für eine Seite? Ja, ja, ich will Clubmitglied werden. Unbedingt. Alles klar. Sekunde, 10-Minute-Mails. Also, ich bin Privatkunde, Anrede, divers. Titel Omega Omega Cake W in die Zwischenablage kopieren, zack, ihr Passwort. Okay, ich gebe mal random irgendwas ein. Oh mein, überprüfen die das mit dem Telefon? Ich hoffe nicht. Wait a minute. Ist das hier Passwort? Ne, E-Mail-Adresse. Ach so, ihre Adresse, okay. Ja, ja. Der Maker Club, alles klar. Straße, Cackle Street 1, 60329, Frankfurt, Hessen, Deutschland, Frankfurt. Geburtsdatum 18.10.1953. Ja, ja, schickt mir alles weiter. Vielen Dank für Ihre Anmeldung, okay. Noch ist nichts da. So, und jetzt sehe ich was, oder wie? Aha, haben sie gut überprüft. Ja, gut. Alles klar, so, Maker Club. Okay, die überprüfen es tatsächlich, lol. Ja, dann wird das wohl eher nix. Ja, gut, dann. Dann nicht. Na gut, also, dann wollen wir mal. Habt ihr. Ach ja, Chat, ich bin ja da immer nicht so auf dem Laufenden. Ich habe nur wieder heute Morgen den Fehler gemacht und habe auf Twitter Deutschland geguckt und da war Lindnergate am Trenden. Was hat er denn angestellt? Hat er nochmal geheiratet oder? Oder was ist jetzt schon wieder los? Eine Frage zu VMware. Worin unterscheidet sich Number of Processors und Number of Core per Processor? Das ist rein für die Optik, was die VM sieht. Was du hier weitergibst, ist die Anzahl der CPUs, die deine VM sieht. Und das hier, wie viele Cores pro CPU. Also wenn du zum Beispiel zwei Prozessoren einstellst mit zwei Cores, dann siehst du in deiner VM, na gut, zwei CPUs mit jeweils zwei Cores, also insgesamt vier. Wenn du eine CPU einstellst und vier Cores, dann siehst du auch vier Cores, allerdings nur von einer CPU. Das macht nicht wirklich einen großen Unterschied. Ich stelle in der Regel immer CPU-Cores ein, weil Boards und mit Multi-CPUs so gut wie kaum im Einsatz sind. Und falls irgendwie deine Software trotzdem nachguckt, ist es immer besser, eine CPU mehrere Cores zu nehmen. Wegen E-Fuels. Ja, E-Fuels sind nicht so beliebt. Tainzer, dankeschön, danke für den Sub. Warum eigentlich? Also Leute, ihr wisst, ich fahre so gut wie kein Auto. Mich interessiert auch das ganze Autothema nicht wirklich großartig. Was ist an E-Fuels so schlimm? Ja, vielleicht hat es auch irgendwelche Vorteile, keine Ahnung. Der Wirkungsgrad sackt extrem. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, E-Fuels ist doch die Geschichte, die man quasi in, sagen wir mal, normale Autos tanken kann, was aber jetzt nicht, also klassische Benzinsachen sind, sondern halt hergestellt aus Strom und Zeug. Also quasi, ne, also sagt, wenn ich Scheiße erzähle, kann sein, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Also sprich, so klassischer Treibstoff für Boomer-Autos auf, sagen wir so, auf neue Art und Weise hergestellt. Aber guckt mal, warum ist das schlimm, sich in dem Bereich irgendwie Gedanken zu machen? Also ich finde es jetzt erstmal nicht so verwerflich. Also ich meine, vielleicht fällt dir irgendeinem voll das krasse Rezept für E-Fuel ein, dass das. Keine Ahnung. Und vor allem, wenn die Energie aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird, ist es doch wahrscheinlich auch gar nicht mehr so schlecht, oder? Weil ich meine, bis alle Autos durch Elektroautos ersetzt sind, das wird doch auf jeden Fall noch ziemlich lange dauern. Ist für Laster und Flugzeuge gedacht, ja. Ja, gerade die wirst du wahrscheinlich nie, gerade Flugzeuge wirst du nie durch Elektroflugzeuge ersetzen gescheit. Also Elektroflugzeuge funktioniert nicht gescheit. Also weiß nicht. Ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, was da war, aber das klingt jetzt erstmal gar nicht so bescheuert, sich damit zu beschäftigen. Ja, ich meine, es gibt auch tausende, wir wollen ins Weltall fliegen, Startups, und außer SpaceX hat da, glaube ich, noch keiner gescheit was hingekriegt. Oder wir bohren Tunnel und machen Überschall Züge rein und sowas. Ja, ich, wie gesagt, ich kenne mich da mit null aus, aber was ist denn, wenn jetzt irgendeiner super krasse neue Verfahren findet, das herzustellen? Vielleicht ist es dann besser. Also, was ich meine ist, ich weiß ja nicht, was die vorhaben, ja. Aber vielleicht ist es sinnvoll, in dem Gebiet trotzdem weiter zu gucken. Ja, gut, das ist leider überall so. Bin ich auch kacke. An so vielen Stellen, guckt euch das an, mit irgendwelchen Corona-medizinischen Maskenherstellern, was da gelaufen ist mit, ja, wir vergeben den Auftrag zufällig an einen, den wir kennen, aber auch nur, weil es der beste ist. Ja, ganz bestimmt. Weil ich glaube halt, dass noch ganz schön lange, selbst wenn jetzt also der Elektroauto-Hype-Train ja angelaufen ist und viele neue Autos Elektroautos sind, aber also ich glaube nicht, dass jetzt über kurz oder lang ja alles Elektroautos sein werden. Ich meine, die Leute, die ein gut funktionierendes Auto haben mit klassischem Motor, die werden sich jetzt ja kein Elektroauto kaufen. Zumal das wahrscheinlich, ja, wie gesagt, erzählt mir, wenn ich Mist erzähle, aber wahrscheinlich ist die umweltschonendste Variante immer noch das alte Auto weiterzufahren. Ich meine, das Ding ist schon produziert, das Ding hat schon verbraucht an Ressourcen. Also sich ein neues Auto kaufen kann wahrscheinlich gar nicht umweltfreundlicher sein, als das alte weiter zu benutzen, bis es auseinanderfällt. Ja gut, dann kauft sich das ja auch wirklich kein Mensch. Naja, aber wenn E-Fuels dann irgendwann mal vielleicht umweltfreundlicher werden als klassische Benzin und Diesel und Super und alles. Ja, das kannst du vergessen, da kommst du ja nie an. Ich hab da meine Erfahrung, kannst du ja knicken. Ich weiß, Cup, aber es ist halt mega für den Arsch. Und das ist eigentlich das, was mich bei dieser ganzen Diskussion immer am meisten auf den Sack geht. Dass immer nur gesagt wird, so nach dem Motto, ja, da müssen wir halt gucken, dass der öffentliche Nahverkehr verbessert wird. Es verbessert keiner was, das wird seit Jahren immer beschissener. Die Leute, die das labern, fahren selbst überhaupt nicht mit dem Zug. Ja, das ist natürlich beschissen, das 9-Euro-Ticket sollte unbedingt da bleiben. Vielleicht nicht als 9-Euro-Ticket, vielleicht als, keine Ahnung, 90-Euro-Ticket. 90 Euro für deutschlandweit wäre immer noch viel billiger, als was die meisten Leute an Monatskarten kaufen. 90 Euro deutschlandweit wäre richtig Pog. Ja, sowas ist gut. Das ist dann, das scheitert, aber ich finde, es muss deutschlandweit sein, weil das scheitert sonst, oder 69-Euro-Ticket, das wäre gut. Weil sonst scheitert das wieder bei Leuten, die bei mir hier um die Ecke in Bayern wohnen und zwei Stationen durch Bayern fahren müssen und den Rest nach Hessen zu Frankfurt und so. Das ist wieder unglaublich Bürokratie und behaftet. Deswegen 90 Euro deutschlandweit, scheiß drauf, fertig. Dann benutzen das die Leute auch mal. Und vielleicht merkt dann auch mal ein Großteil der Bevölkerung, was für absolut bodenlose Frechheit und was für absolut Bodensatz die Bahn ist. Und dann tut sich vielleicht mal irgendwann was. Ich glaube, ohne mehr Druck aus der Bevölkerung tut sich da nichts. Meint ihr? Jetzt mal blöd. Meint ihr? Die Bahn. Das Bahnmanagement. Ja, sagen wir mal so. Mittleres, oberes Bahnmanagement. Vorstand, Führungskräfte und so. Meint ihr, die fahren mit der Bahn zur Arbeit? Die können? Ich ernsthaft jetzt. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also da, wo ich fahre, geht nix mit der Bahn. Kannst du knicken. Das ist das falsche Projekt. Das ist Pepo Fetter. Wir wollen nicht Pepo Fetter aufmachen, wir wollen den Postchamp aufmachen. Der muss Postchampen. Postchamping. Kannst du ja auch nicht machen. Du fährst ja auf den Gleisen von der Deutschen Bahn. Das ist ja das Problem. Es gibt ja Sachen wie Flixtrain oder bei uns die Hessische Landesbahn oder so Drittanbieter, ja, die aber die Gleise benutzen. Und das ist das eigentliche Problem. Spooky Musik. Viel zu spooky. Privatgleise, ja. Dann. Das hat noch keiner gemacht bisher. Das wird auch die nächsten 40 Jahre dann wahrscheinlich nix. Ich sehe das übrigens, genau, seh ich übrigens auch so. Es muss deutlich mehr persönliches Interesse her, der Bahn, des Bahnmanagements, die Sache ordentlich zu managen. Das muss ganz klar persönliche Interessen daran hängen. Und sei es nur, dass man seinen Job behält. Ja, guck mal in die Schweiz, da funktioniert es auch besser. Das funktioniert eigentlich in allen Ländern mit Geld besser als bei uns. Und es ist ja nicht, als hätten wir zu wenig Geld. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Wir sind, zumindest was Wirtschaft angeht, das viertreichste Land der Welt. Aber im Moment, Leute, wir müssen uns ja aktuell Gedanken drüber machen, dass wir nicht frieren müssen im Winter. Ich kann es vergessen. Als viertreichstes Land der Welt kann es schon mal passieren, dass man frieren muss im Winter. Das ist tatsächlich, das habe ich auch gelesen, und die Telekom verdient angeblich richtig fett Geld in den USA mit, weiß ich, ist es Mobilfunk? Keine Ahnung, mit Zeug. Die sollen alle mal ihren Scheiß zusammenkriegen und hier für ordentliche Infrastruktur sorgen. Das geht mir mega auf den Sack, dass du dir hier teilweise vorkommst wie irgendwie in einem dritten Weltland, was Infrastruktur angeht. Müsli, dankeschön für den Sub. So, aber jetzt mal zu etwas erfreulicheren Themen. Wir basteln jetzt ein bisschen Go weiter. Und ich habe festgestellt, als ich mir mal so Gedanken gemacht habe gestern über Go, es ist ja schön und gut, wenn man hier irgendwie so skriptartig... Warum ist denn da hinten so ein... Ah, weil ich das minimiert habe. Es ist ja schön und gut, wenn man solche skriptartigen Dinger basteln kann, aber... Wie würde man denn jetzt zum Beispiel eine Klasse mit unterschiedlichen Methoden machen in Go? Ich glaube, das müssen wir uns mal angucken. Also in Go scheint das ja nicht zu funktionieren. Da macht man ja Structs und dann Zeug. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das geht. Und wenn man sagt Golang OOP Example, da findet man zum größten Teil... Würde ich sagen, sehr merkwürdige Beispiele, ja. Also irgendwas, was sich sehr komisch liest und ich mir nicht so sicher bin, ob das... Pop-ups, Alter. Ob das so funktioniert. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja mal versuchen, diese API hier zu rappen, die wir hier verwenden, ja. Also sowas hier zum Beispiel, also Type... Alert Manager API Struct, und jetzt hört es schon auf, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Okay, Name String, okay, da kann man dann sowas reinschreiben wie URL ist String, okay. 100 Milliarden Bits, dankeschön, Schattenwelt für den Sub, nicht für den Sub, für die Bits. Pog. Oh, guck mal, hier gibt's ein Tutorial. Exzellent, exzellent. Chat weiß Bescheid. Also. What? Moment, ich versuche das mal kurz zu übersetzen. Also, alert meine... Warum sind manche... Guck, Leute, das verstehe ich nicht. Sachen wie FMT, die sind klein geschrieben. Aber jetzt hier werden Typen groß geschrieben. Was ist denn Convention so? Also, schreibt man das groß? Schreibt man das klein? Wobei, wartet mal, da war doch was. Da war doch was. Das war doch irgendwie ein Unterschied, wenn ich das richtig in Go hab. Genau. Groß ist exported. Stimmt. Stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Also machen wir hier Alert Manager API. Struct URL. So. Und jetzt kann ich... Wie mache ich denn einen Constructor in... Also hier, guck mal. Sowas zum Beispiel... Errors new. So, wie kriege ich so eine Art Constructor hin? Also, was ich vorhab ist, ich will dann sowas hier machen können. Guck mal. Ich will dann sowas machen können wie API get silences. So, und vorher will ich machen API Doppelpunkt Alert Manager oder sowas hier. New Alert Manager API. Aber das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also, ich weiß, dass man dann irgendwie sowas hier machen muss. Ne? Aber gemacht habe ich das noch nicht. Also, so. Alert Manager. Der Chat weiß Bescheid. Ich copy-paste jetzt einfach aus dem Chat. Easy. Chat-copy-pasting. Beste. Aber das war weg. Was? Manager? Ach so, das ist hier die Variable, wie das intern heißt. So. Dann wahrscheinlich so. Also dann sage ich sowas wie String. So? Nee, oder? Return. Nee. So funktioniert es schon mal nicht, oder? Muss ich das returnen? Muss ich dann irgendwie so? Okay, und jetzt kann ich machen was? Alert Manager API? Nee. Ach, ja. Okay, verstehe. String Cackle. Fertig. Nee. Doch. Nee. Was? Hä? Wie, nicht genug Argumente? Hat doch nur eins. Hä? Wait a minute. Ich muss Alert Manager übergeben, um einen Alert Manager zu bekommen? Muss ich irgendwie... What the fuck? Das check ich nicht. New? So? So? Nee, oder? Das kann doch nicht den Ernst sein. Nee, oder? Nee. Moment, das muss ich jetzt... Golang Constructor. Was ich programmiere, ist ein Tool, wo du... Muss ich dir zeigen. Ach, muss ich erstmal starten. Leute, ich glaube, das wird heute nichts. Ich bin heute nicht irgendwie geistig so zurechnungsfähig, dass ich sinnvoll was machen kann. Ich glaube, das wird heute nichts. Aber ich kann dir erklären, was ich mache. Also, bei uns auf der Arbeit ist öfters das Problem. Also, stell dir vor, du machst Wartungsarbeiten auf einem System. Und es ist ja so... dass wenn du Systeme hast im Enterprise-Business-Umfeld, diese Systeme werden ja überwacht, meistens automatisch von irgendeiner Monitoring-Software. Das heißt, wenn das System kaputt geht, bekommt man das mit und nicht erst, wenn dich irgendeiner auf der Hotline anruft und sagt, Alter, warum geht dein Service nicht mehr? Was bei uns jetzt oftmals das Problem ist, dass die Leute, wenn sie Wartungsarbeiten an dem System machen, vergessen, das Monitoring auszuschalten oder Silence reinzustellen, dass es nicht anschlägt für das System, auf dem sie Wartungsarbeiten machen. Python-Version anfangen. Oh nee, Leute, ich weiß nicht, was wir heute machen. Ich kann irgendwie nicht denken gerade. Man müsste das in ein neues Package auslagern. Das erinnert einen dran, es erinnert einen nicht wirklich dran. Es macht es einfach, von der Kiste selbst sowas zu setzen. Da musst du nicht erst anrufen oder in Webinterface oder so. Wir haben ja auch schon was, was funktioniert, ja. Ich habe eine .NET-Variante davon, die funktioniert ohne Probleme. Ich glaube, ich kann heute nichts machen. Ich kriege heute nichts auf die Reihe. Ich merke das. Es gibt so Tage, da habe ich nichts, kann ich mich nicht konzentrieren, habe irgendwie nichts im Kopf, um sinnvoll was zu machen. Weiß nicht. Gibt's irgendwas auf YouTube, was man gucken könnte? Cheap and Easy VPN. WireGuard wahrscheinlich. PowerShell-Syntax. Ja, PowerShell-Syntax ist für Automatisierung ganz nice, aber für interaktive Shell gefällt mir PowerShell überhaupt nicht. Nee, Leute, wir machen morgen früh Aufwachen-Stream. Ich stream jetzt nicht weiter. Ich kann mich heute nicht konzentrieren auf irgendwas. Funktioniert nicht. Bin auch nicht motiviert. Weißt du, das ist komisch. Ich hab den Stream angeschmissen, hab mir gedacht, auf geht's, aber jetzt habe ich irgendwie keinen Bock. Weiß nicht. Nee. Ein Battlefield. Was soll man denn Battlefield spielen? 2042 oder was? No, God! Ganz bestimmt nicht 2042. Zu wenig Eisen. Ja, vielleicht. Alter, Amazon hat's heute wieder richtig verkackt, was Serien und so angeht. Guck mal, ich wollte heute Morgen eine neue Folge gucken. Serie. Hier. Also, die aktuelle Folge dieser Serie läuft bei den Amis immer donnerstags, glaube ich. 21. war das. Ja, also am 21. lief das bei den Amis. Normalerweise schaltet Amazon neue Folgen freitagvormittags frei. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass ich die Season gekauft habe, aber Amazon sagt, der Season Pass geht dafür irgendwie nicht. Was auch immer das für eine bescheuerte Logik ist. So, und dann habe ich mich beschwert, dann hat Amazon geantwortet. Amazon hatte tatsächlich darauf geantwortet. Ach, Alter, den Typ habe ich gemutet. Deswegen lese ich den Scheiß nicht, den er schreibt. Ja. So. Genau, sie haben gesagt, hier, sie geben das weiter. Die Serie ist aber übrigens immer noch nicht da. Und dann kam mir noch der Hit. Ich habe dann, weil Folge 7 habe ich noch nicht geguckt, ich habe dann Folge 7 angemacht und habe festgestellt, Folge 7 ist eigentlich Folge 8. Das heißt, es fehlt Folge 7. Was im Endeffekt bedeutet, die Leute haben 7 Tage jetzt oder quasi 14 Tage auf eine neue Folge gewartet, weil letzte Woche Folge 7 nicht kam. Also Amazon ist wirklich unfähig, was diese Videosachen angeht. Demnächst doch wieder Pirate Bay, Kackel. Nee, ich habe schon lange nichts mehr geladen über Torrent und sonst was. Ich hab's eigentlich auch nicht vor, aber manchmal lassen sie einem echt keine andere Wahl. Ja, ist echt so. Ich will ja gar nicht, aber was soll ich machen? Aber ist das die richtige Folge ist, ja. Ja, es gibt neues Level Cap, das gucken wir uns morgen an. Ich stelle mal kurz den Titel um. Solange ich jetzt just chatting. Bleibe ich noch ein paar Minuten on, mal gucken. So. Titel geändert. Leute, wenn ihr über irgendwas schwätzen wollt, sagt Bescheid. Ich bin halt zu unmotiviert, irgendwas mit Gehirnanstrengung zu machen. Eigentlich müsste ich jetzt mal irgendwie kurz hier ums Haus rennen oder so, dass ich wieder wach bin, aber das habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Welches Video? Hier, guck, das da. Ach so. Oh nein, die Adresse wurde gelöscht. Bin ich freigeschaltet für den Maker Club? Fuck. Ey, haben die mich gekickt? Moment! Wait a minute! Nee, willkommen, Keck. Passt doch. Nee. Ey, die... Ey, ich glaube, die haben meinen Account disabled. Weil Fake-E-Mail-Adresse. Die waren aber schnell. Nee. Doch nicht. Schon mal eine Fallstudie für eine Bewerbung gemacht. Was genau? Was soll... Das muss ein bisschen genauer erklären. Der Maker Club. Ach nee, ich kann damit noch nicht funktioniert. Ja, Debian ist zu alt als Desktop-Betriebssystem. Ach so. Nee, das muss ich noch nicht machen. Was sind das denn so für Aufgaben? Sag mal, was musstest du machen, so ganz grob? Ich meine, die sollen da jetzt mal nicht mit was Ultra-Komplexem ankommen, wo du 2 Tage für brauchst oder so. Kostenlos Arbeit gibt's nicht. Binary Tree inverten. Ja, der Klassiker. Erklären Sie Active Directory in 15 Minuten. Proprietärer Microsoft-Shit, den Microsoft und Business Enterprise-Leute gut finden. Neues Feature wurde ausgerollt und neuer Kunde will mehr, aber keine. Da wird's bei mir schon aufstehen, weil ich die Aufgabe gar nicht verstehe. Neues Feature wurde ausgerollt. Und neuer Kunde will mehr, aber keine Kapazität. Ah! Ist doch ganz einfach. Dann soll er mehr bezahlen. Dann gibt's auch Kapazität. Gelöst. Problem gelöst. Muss er halt blechen, ja? Und wenn er nicht bezahlen will, dann macht man halt was anderes. Easy, genau, einfach Geld. Ja, muss man ja auch nicht. Man muss keine Leute einstellen. Der muss einfach mehr bezahlen als die anderen, dann arbeitet man an seinem Problem weiter. Wenn er nicht mehr bezahlt als die anderen, dann macht man bei den anderen weiter. Fertig. Kann jemand das mit dem Binary Tree erklären? Ja, das ist so eine 0815. So, mittlerweile ist das schon so das richtige Meme geworden. Was in Vorstellungsgesprächen drankommt. Und eines dieser typischen Probleme, was auch immer gememt wird, ist eben Binary Tree Inverten. Zu Deutsch, ein Binärbaum wahrscheinlich. Vermute ich mal. Ja, ein Binärbaum geht's darum. Das ist eine Datenstruktur mit mehreren Knoten, wo jeder Knoten maximal 2 unter... Knoten haben kann. Kinder, tatsächlich. Kinder-Notes, Child-Notes haben kann, ja. Ich glaube, die richtige Lösung ist, dass man das eskalieren lassen soll bei seinem eigenen Chef. Ja. Ja, klar. Das, man selbst kann das ja eh nicht entscheiden. Für was für einen Job war das denn, wo sowas gefragt wird? Ich finde das immer bescheuert, wenn das so aus der Luft gegriffene Dinger sind. Das sind wie dann so, wie so Fragen, so, wo sehen Sie sich in 10 Jahren und so ein Blödsinn. Software-Ingenieur. Wisst ihr was? Ich hätte gesagt, das soll jemand anderes entscheiden, ist nicht mein Bier. Genau, das ist wie gesagt, deswegen wird das ja auch immer überall so als Beispiel gebracht. Binary Tree Inverten. Oh Mann, Leute. Ich bin echt im Arsch. Ich weiß nicht warum. Also wer denkt, heute kommt hier richtig Five-Hat-Content, kommt nicht. Ich bin jetzt noch Viertelstunde on oder so. Und dann gucke ich irgendwie Serie oder Spiel, Steam, irgendwas oder keine Ahnung. Ich finde das richtig nice. Ich meine, das Spielkonzept an sich ist jetzt wirklich nicht das Innovativste. Ja, du läufst rum und suchst irgendwie NPC A sucht Item B und NPC C hat Item B, möchte aber was von NPC A und ja, das ist jetzt, das ist eher so ein Entspannungsgame. Das kann ich jetzt nicht spielen, wenn ich das jetzt spiele, schlafe ich nämlich ein dabei. Ja, das habe ich auch schon öfters gesehen, dass es gerade größere Unternehmen in Deutschland gibt oder aber auch kleine Klitschen, die meinen, sie wären das nächste Google, suchen eigentlich überhaupt nicht Leute wie Google, können auch nichts bieten wie Google, aber machen auf Google. Weder noch aktuell so gut wie gar nichts. Na, es gibt nichts. Es gibt ja nichts. Oh, schlimm heute. Ganz schlimm. Ich würde gern mal einen sinnvollen Vergleich sehen zwischen US-Dev-Gehältern. Ich meine, das muss nicht Google und Netflix sein, ja? So mal so 0815 US-Dev-Gehälter versus 0815 Deutschland-Dev-Gehälter, allerdings richtig gerechnet mit Krankenversicherung und sowas. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie dort auch gar nicht so viel mehr verdienen. Also wenn man den Kram abzieht dort, den wir hier auch abgezogen bekommen, vielleicht nicht in dem ganzen Umfang, das, ja, würde ich auch so schätzen. Ich würde auch sagen, es ist immer noch mehr, aber es ist jetzt nicht so krass, wie das teilweise aussieht. Wenn du dann irgendwie hörst, ja, Amazon Senior Ding, irgendwie 250.000 Euro oder so. Hast du was zu tun, ja? Da kannst du ja sogar in München von wohnen, ne? Wobei das wahrscheinlich auch drauf ankommt, wo das ist, ja. Weiß nicht, ob es dort auch den Trend gibt, ein bisschen mehr aufs Land zu gehen. Bei uns gibt es das ja seit ein paar Jahren. So seit, eigentlich seit Corona, so richtig. Es gibt so ein kleines Kaff, da laufe ich beim Wandern öfters durch. Das besteht zu 50% aus neuen Häusern. Also dieses Kaff besteht wirklich aus einer Straße. Ich kann's euch zeigen. Google Maps. Klein Hemsbach. Es hört sich auch so an. So, da wandere ich öfters mal hier in der Region, ja. Und da laufe ich öfters durch. Und dieses Dorf, also meistens läuft man dann so hier so durch oder nach da oben oder hier außen. Zumindest dieses Kaff, das besteht zu 50% aus neuen Häusern. Weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennt. Das hat nur eine Straße, ja. Das ist die einzige Straße hier. Und man erkennt das. Wartet mal, Leute, wie ging das nochmal? Wie konnte man... Nee, ich brauche Google Earth 3D brauche ich. Moment, das muss ich aber in Google Chrome machen. Earth 3D. Okay. Mempris. So. Und... Warte. So, und ich hoffe, man kann da kippen. Also, hier sieht man... Also, man sieht... Das konnte man noch irgendwie so kippen, das Ganze. Also, man sieht, das liegt hier schon ein bisschen in den Bergen, ja. Sieht man ja hier. Und davon sind... Ohne Mist, man erkennt es, glaube ich, hier so ein bisschen an den Baustellen. Davon sind 50% der Häuser... Das ist übrigens das Falsche. Das hier suche ich. Ich suche Kleinhemsbach. So, hier laufe ich dann durch, so manchmal von hier unten so hoch. Und 50% der Häuser, man sieht das hier auch teilweise an den Dächern und so. Das ist alles neu. Und da sind die ganzen Leute von der Umgebung, glaube ich, hierher gezogen. Ich gehe davon aus, wäre ich hier vor 5 Jahren durchgelaufen, wären wahrscheinlich einfach so gut wie keine Häuser da gewesen. Und jetzt ist die ganze Straße voll. Aber 50% neue Häuser. Also es ziehen viele Leute jetzt weg, seit Homeoffice möglich ist. In so unter anderem so kleine Dinger. Ey, da gibt's ordentliches Internet wenigstens, ja? Ist aber nice, es ist richtig am Arsch der Welt. Supermarkt gibt's da auch keinen. Also ich lauf meistens so. Ich park irgendwo hier unten. Lauf dann hier lang. Lauf dann hier so den Berg hoch. Wanderstrecke liegt, Leute. Lauf dann hier so den Berg hoch. Lauf dann hier so den Berg hoch. Okay, das ist verbuggt. Berg hoch und dann hier hinten durch den Wald zurück. So. Ja, gut. So sieht's aus. Aber mit Aldi und Lidl. Nee, der ist bald ein bisschen weiter weg. Bin seit Corona auch im Homeoffice und wohne jetzt auf dem Land. Ja. Kenne ich auch ein paar, die das gemacht haben. Also ich glaube, das Kaff, durch das ich durchlaufe, das hat, glaube ich, irgendwie 80 Einwohner oder so. Also nix. Dafür kann man da schön wandern. Und ich stelle es mir für Homeoffice wirklich cool vor. Du wohnst ein bisschen draußen. Es ist kein Krach. Es gehen dir keine Leute auf den Sack. Du kannst draußen rumlaufen, sieht schön aus. Und rein kannst du ins Haus, machst du Homeoffice und verdienst Geld. Das ist Pock. Haben alle was von. Ja, dies ist immer noch die gleiche. Ich habe da seit Jahren nichts dran gemacht. Nee, also... Das stelle ich mir schon nice vor. Ich meine, ich kann mich jetzt hier auch nicht beschweren. Bei mir ist es halt so, ich wohne jetzt halt nicht wirklich auf dem Land. Ich wohne aber jetzt auch nicht in der Großstadt. Ich wohne so am Rand ein bisschen. Dafür ist bei mir halt der Bahnhof in der Nähe. Das ist natürlich auch super. Gunray, danke schön für den Sub. Leute, oh, wie gesagt, also wer Big Brain Content heute erwartet, wird hier nichts finden. Ja, könnte man so sagen. Nee, es ist nicht wirklich die Vorstadt. Es ist ein anderer Stadtteil, ein bisschen weiter, ein bisschen außerhalb. Aber so, aber ist praktisch. Du bist relativ schnell in Frankfurt und ah, du hast aber ein bisschen mehr deine Ruhe als in Frankfurt. Chibated. Meinst du, man kann sich irgendwie auf die Ausbildung vorbereiten? Naja, das Einfachste ist, hast du schon eine Ausbildungsstelle? Wahrscheinlich, ne? Das Einfachste ist, dir mal anzugucken, was die in dem Betrieb machen, wo du hingehst, und dich dann dort ein bisschen vorbereiten, ja? Also was weiß ich, wenn die sagen, hey, wir haben total viele Linux-Server, dass du dich da ein bisschen Linux-Thematik einliest. So rein im Vakuum, ohne kann man da wenig sagen. Also rausbekommen, was die so machen, wäre nicht verkehrt. Und du kannst dir tatsächlich den Plan von der Berufsschule angucken. Wobei, naja, Berufsschule halt, ja. Berufsschule kannst du eh vergessen. Mit Mac? Was ist das für ein Laden? Welcher IT-Laden arbeitet hauptsächlich mit Mac? Hipster Webdesigner vielleicht. Auf der anderen Seite, ganz im Ernst, warum nicht? Eigentlich ist es gar nicht blöd, mit Macs zu arbeiten. Wenn du nämlich keinen Bock auf Windows-Shit hast und dich nicht mit Linux auf dem Desktop rumschlagen willst, was ich verstehen kann, bleibt dir eigentlich nur Mac, wenn man was haben will, was irgendwie halbwegs modern ausschaut und alle nötigen Command-Line-Tools und Sachen hat. Da bleibt ja eigentlich nur Mac. Deswegen, ja. Ich glaube nicht, dass du Server-Side-Rendering meinst. Was machst du denn? Es ist blöd, dass alle Abkürzungen mittlerweile schon fünffach belegt sind. Nee, Server-Side-Rendering ist SSR. Das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Ja, kann ich verstehen. Ich schlag mich gerade damit rum, wie wir unsere ganzen, wie es heute so modern heißt, Infrastructure as Code Repos umgezogen bekommen auf GitHub. Das Problem ist, wir haben da wirklich zehntausende Sachen drin über die letzten Jahre angesammelt. Ich meine, wir haben immer noch 3000 Linux-Server plus den ganzen Cloud-Krempel. Und das Problem ist, da steht an jeder Ecke, steht ein Passwort, steht ein Zertifikat, steht irgendein Secret. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das auf GitHub umgezogen bekommen soll jemals. Nein, nein, es geht einzig und allein erstmal darum, nur das Repo überhaupt erstmal zu pushen zu GitHub. Ich meine, das ist nicht public, ja. Noch wäre ja noch schöner, es ist nicht public. Aber sie haben sich überlegt, dass sie in GitHub keine Rechte verwalten wollen. Also die gesamte Firma mit GitHub-Accounts kann alle Repos sehen. Nee, 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 so einfach ist das nicht. Das Repo, um das es geht, da stehen Secrets drinne, überall und keiner weiß genau wo. Das ist ein riesen Repo mit Ansible und Puppet Code, was sich seit 10 Jahren angesammelt hat für alle unsere Systeme. Weil an jeder Ecke stehen Secrets, die keiner mehr erkennt. Ja, du musst den Kram erstmal finden, das ist das Problem. Du kannst ja nicht einfach nach Passwort suchen. Also ich habe jetzt schon mehreres probiert. Ich habe zwei Repo-Analyse-Tools laufen lassen, die dir dann so Sachen ausgeben wie, ja, das ist ein String, der sieht random aus, das könnte ein Passwort sein. Und Leute, ich glaube, ich habe noch über 800 Stellen gefunden, wo Zertifikate, Secrets und Geschiss drinsteht. Das kriege ich da im Leben nicht raus. Von unserer Git-History gar nicht mal zu reden. Die muss ich eh wegschmeißen. Da steht zu viel drin. Das kann sogar sein, dass ich das benutzt habe. Nee, das ist was anderes. Ich habe... Wobei? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwei Analyse-Tools laufen lassen. Eins hatte auch so in dem Dreh Sterne. Das könnte das sogar gewesen sein. Und das hat massig Zeug gefunden, ja. Das muss da irgendwie alles raus. Also es ist nicht das Problem, wenn man die gefunden hat, die auszulagern. Das Problem ist, die zu finden und irgendeinen zu finden, der fürs Auslagern zuständig ist. Weil ich kann das ja nicht von Hand machen. Ja, oder neuer Job. Nee. Ich kann das nicht von Hand machen, weil da hängt ja teilweise die Maintenance von Systemen dran. Das muss dann schon derjenige machen, der für die Systeme zuständig ist, wo das reingeschrieben wurde. Und, ich werde das auch so machen. Nee, ich werde die History nicht squashen. Ich werde einfach den Git-Ordner löschen und ein initiales neues Commit machen. Und dann pushen nach GitHub ohne History. Weil in der History stehen viel zu viele Passwörter drin über die letzten 10 Jahre. Und sicherlich Passwörter, die auch noch in Verwendung sind. Das ist eh so ein Ding. So ist es halt im Business Enterprise Stonks Umfeld. Legacy, wo so weit das Auge reicht. Site-Reliable Engineering. Ach ja, irgendwie habe ich es mit Server-Side-Rendering durcheinander gebracht. Ach ja. Ey, das Repo ist so alt, da existiert das Wort DevOps noch nicht mal. Mal ganz davon abgesehen. Da hindert dich auch keiner dran, irgendein Zertifikat in dein Repo zu legen und zu committen. Gibt halt Leute, die machen das. Und das war ja an sich, solange das alles intern war, gar nicht so problematisch. Ich meine, wenn du irgendein Ansible-Skript hast, weil der Webserver ein Zertifikat braucht, ja gut, irgendwo muss es herkommen. Und solange das alles intern ist, ist es ja prinzipiell gar nicht so schlimm, das ins Git-Repo zu committen. Problematisch ist nur, wenn du es halt jetzt nach GitHub pushen sollst. Also, vielleicht ist es, ich kenne eure Entwickler nicht, aber ich hatte letztens eine Begegnung mit einem Entwickler von uns. Da denke ich mir, es ist besser, dass der kein Ops macht. Riesenstreiterei, ich glaube, ich hab's ja schon mal im Stream erzählt. Riesenstreiterei, weil irgendeine App nicht mehr ging. Und es hat sich dann rausgestellt, die App ging nicht mehr, weil die checken nicht nur, ob das Zertifikat gültig ist. Die haben das Zertifikat gepinnt, also die gucken auch, ob der Herausgeber der richtige ist. Ja, kann man machen, okay. Ist aber nur dumm, wenn es schon seit eigentlich 2 Jahren oder so die Ansage gibt, dass man von dieser CA nichts mehr holen soll und so weit wie möglich alles über Let's Encrypt macht. Also, was haben unsere Leute gemacht? Eingangszertifikate umgestellt auf Let's Encrypt und auf einmal ging die App nicht mehr. Und alle so, hä? Warum geht die App nicht mehr? Bis dann irgendeiner drauf gekommen ist und hat sich das mal angeguckt und hat festgestellt, ah ja klar, der Herausgeber des Zertifikats ist jetzt ein anderer. So, und daraufhin wurde Emergency gemietet mit dem App-Team und da war ein Entwickler drin, der hat dann wirklich gesagt, also ich gebe zu, ich habe mich vielleicht ein bisschen genervt angehört auf dem Meeting, ja, aber trotzdem, der hat gemeint, so sinngemäß, ich krieg's, lass mal kurz überlegen, wie hat das gesagt? Ja. Moment. Ich krieg das gar nicht mehr richtig zusammen. Also wir haben ihm erzählt, das alte Zertifikat ist abgelaufen, ja, und wir müssen das tauschen, weil ansonsten ist in 2 Wochen der gesamte Eingang halt nicht mehr verfügbar. Und daraufhin meinte der dann so, ja, wie abgelaufen, das Zertifikat ist bis 2035 gültig. Da habe ich dann gemeint, nein, das Zertifikat ist, ich glaube, ich habe mich mehr oder weniger in so genau diesem Tonfall angehört. Ich glaube, das hat den auch geärgert, hat er ja auch recht irgendwie, aber trotzdem, das ging mir, ich war schon echt genervt irgendwie. Ich habe dann halt gemeint, nein, das ist nicht bis 2035 gültig. Das ist abgelaufen, deswegen, das läuft 14 Tagen ab, deswegen haben wir es getauscht, das ist nicht bis 2035 gültig. Doch, das ist bis 2035 gültig, er hat es doch gerade vor sich. Nein, das ist nicht bis 2035 gültig. Bis 2035 gültig ist das Zertifikat von der CA, die uns das ausgestellt haben, aber nicht das Zertifikat selber. Und er hat bis zum Schluss dieser Besprechung darauf beharrt, dass das Zertifikat nicht abläuft und bis 2035 gültig ist. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Also da ist mir tatsächlich lieber. Ich kann mir aber nicht vorstellen, weißt du, was ich mich frage ist, Leute, die damit schon Probleme haben, das können doch auch keine guten Entwickler sein. Gute Entwickler sind Leute mit technischem Know-how. Ich meine, die brauchen keine 20 Jahre Linux-Erfahrung. Aber so ein bisschen drumherum ist doch eigentlich, allein schon, weil man sich dafür interessiert, müsste doch so ein bisschen Verständnis dafür da sein und ein bisschen Interesse dafür da sein, was da noch so drumherum passiert. Also ich denke, das gibt es nicht. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass man guter Entwickler sein kann, aber sich für links und rechts neben seinen Sachen für nichts aus der Technik interessiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du meinst, weil ich so viel COBOL-Erfahrung habe? Na gut, man muss ja mal sagen, Leute, ungelogen, ich habe bestimmt mehr COBOL-Erfahrung als 99% aller, okay, ich sage noch nicht mal aller Menschen auf der Welt, ich habe mehr COBOL-Erfahrung als 99% aller Leute, die in der IT arbeiten. Das meine ich ernst. Ich meine, ich habe immerhin schon mal mit COBOL was gemacht. 99% der Leute mit Sicherheit nicht. Aber COBOL-Programmierer möchte ich definitiv nie werden. Ja, es ist teilweise schon schlimm. Aber es ist umgedreht auch so. Ich sehe da auch genug Leute, die eigentlich für Infrastruktur und so verantwortlich sind, die da auch keinen Plan von dem haben, auf was es ankommt, dass eben die Anwendungen darauf ordentlich laufen. Es ist merkwürdig, ja. Zum Beispiel, wir haben relativ viele Java-Anwendungen, ja. Und es gibt Leute, die checken es heute immer noch nicht, wenn irgendein Entwickler sagt, ob man mal die Startparameter ändern könnte, weil das Ding braucht irgendwie mehr. Oh, ich habe vergessen, wie es bei Java heißt. XMSS? Nee, wie heißt der Krempel bei Java? Das braucht mehr Speicher beim Start schon allocated. Weiß nicht, wie das genau bei Java heißt. So. Und die checken das bis heute nicht. Denen musst du das immer wieder neu erklären. Also es ist halt wie überall, 90% der Leute sind unfähig. Ja, und auch nur, weil sie den Beruf ausüben, heißt das noch lange nicht, dass sie fähig sind. Was ist an Chromium besser? Es ist Chrome ohne ein paar Google-Teile. Ja, eigentlich ist es schlechter als Chrome, weil es hat manche Hardware-Beschleunigungssachen nicht. Ich habe das nur genommen, weil ich keinen Chromecast eingebaut haben wollte. Ja, und kein Sync und kein Google Software Reporting Tool und so ein Shit. Ja, Ja, kann sein, wie gesagt. Das sieht gut aus, ja. Hat kein Text-to-Speech. Gut, habe ich keinen Anwendungszweck für. Firefox habe ich auch. Also ich benutze Chromium, Chrome und Firefox. Und Edge habe ich notgedrungen installiert, aber ich verwende kein Edge. Ich meine, wer verwendet schon Edge? Ich weiß, jetzt sagen Leute im Chat wieder, ja, ich verwende Edge. Es gibt tatsächlich Leute, die Edge verwenden. Ich weiß. Und jetzt werde ich gleich wieder versucht zu bekehren, so nach dem Motto, der neue Edge ist gar nicht so schlecht. Übrigens, wenn ihr mal getriggerte Linux-Fans sehen wollt, soll mal ein bisschen die Kommentare unter meinem letzten Video euch angucken. Okay, ich gebe zu, vielleicht etwas provokanter Titel. Aber der Titel ist ja im Prinzip das, worüber ich rede im Video. Und zumindest, wenn ihr ein paar getriggerte Linux-Fans sehen wollt, dann müsst ihr hier nochmal durchgucken. Die meisten Leute sind ja normal, ja? Hier auch getriggerter Linux-Fan? Ist das das, wo ich am Rumschreien bin?
Es gibt kein Duration from Sex!
Lol.
Chat, Mensch, erzählt mir noch nicht alles, was ich schon seit 50 Minuten ausprobiere. Es gibt das nicht in dieser Library. Du kannst dort nichts anlegen. Das existiert nicht.
Ja gut, da konnte man sich schon mal ein bisschen aufregen. Ja, Rust bringt einen zur Verzweiflung. Wählst du dein Chromium unter Windows aktuell? Das hat einen Updater dabei, der startet und dir sagt, wenn es eine neue Version gibt, dann musst du auf Download klicken, wenn die neue Version da ist. Oh Mann. Ey, Rust lasse ich erstmal bleiben. Da dreh ich ja komplett durch bei. Omega Keck. Oh! Ich wollte gerade Licht einschalten über mein Home Automation System und stell fest, die Batterie von meinem Fritz-Thermostat ist leer, obwohl es eindeutig nicht leer ist, weil ich guck gerade drauf. Sagen, da hat irgendwie die Synchronisation nicht so funktioniert, wie sie sollte. Ja, Rust ist echt so eine Sache für sich. Ja. Die Deck-Dinger. Ich habe einiges ausprobiert. Ich habe Zigbee-Thermostate ausprobiert und ich habe auch ein Zwölf-Thermostat ausprobiert. Und die Fritz-Deck-Dinger, die funktionieren tatsächlich am besten. Leider sind sie nicht so ganz billig. Ich gehöre auch zu den Open-Source-Leuten und ich finde Rust eigentlich vom Ansatz her auch mega geil. Also Rust ist für den Einsatzzweck, wo es ursprünglich gedacht wurde, glaube ich, das Beste, was es gibt. Da muss ich ja überlegen, das Ding wurde von Mozilla erfunden, also von den Firefox-Leuten. Und im Hinblick auf dessen, dass sie quasi Browser-Sicherheitslücken vermeiden wollen und trotzdem was Schnelles haben wollen, für solche Anwendungsgebiete ist Rust gut. Also was sag mal, sicherer sein soll, allerdings auch schnell. So, und das in Kombination ist wirklich cool. Mir fällt keine andere Sprache ein, die das so gut hinkriegt wie Rust. Leider ist Rust, was Syntax angeht und Komplexität, auch schon total am Ausufern. Allerdings auf andere Art und Weise wie C++. Rust ist in gewisser Weise nachvollziehbar. Du verstehst meistens, warum es meckert. Dir fällt aber jetzt so spontan dann manchmal nichts ein, wie du es machen könntest, dass es nicht total ausufert an Komplexität. Bei C++ ist es einfach so, dass es nur noch wir ist. Und du überhaupt nicht weißt, was die sich dabei gedacht haben. Network Chuck gucke ich nicht gerne. Das ist so Hipster-Zeug. Der Rust-Compiler ist deutlich netter als der C++-Compiler. Der C++-Compiler, der wirft dir nämlich 40 Zeilen Fehlermeldung aus und du weißt nicht, woran es liegt. Im Rust-Compiler weißt du es meistens. Tado. Ja, Tado habe ich zum Glück damals geschickt um Shift. Nee, kein C++-Rant heute. Ja, das nervt mich. Also das, ich habe ja nicht viel mit Rust gemacht, aber das nervt mich auch. Also du brauchst ja wirklich für jeden Furz externe Packages. Also, wo es bei mir wirklich aufgehört hat, ist, dass du mit Rust noch nicht mal eine Timespan parsen konntest. Also Rust hat nichts eingebautes, um eine Duration zu parsen from String. Du musst das selbst programmieren oder einen Package verwenden. Einen Crate verwenden. Ich meine, ist es zu viel verlangt, dass es Duration.parse gibt? Anscheinend. Bloated. Braucht man nicht. Ich glaube sogar C++ hat sowas. Schauen wir mal. Ja, aber passt mal auf. Es ist hässlich. Alter, diese Chrono-API in C++ ist, glaube ich, eines der menschenverachtendsten Sachen, die ich je gesehen habe. Moment, Example. Ah, an der Stelle geht's noch. Passt mal auf, ich zeige euch jetzt mal was. Wenn ich so, das geht noch viel schlimmer. Mein Go-Projekt. Ich habe heute nichts gemacht. Ich wollte eigentlich weitermachen. Guckt euch. Alter, wenn ich sowas hier schon sehe. Aber C++ ist eh Standard Lull W. Kekkel, from, iteration, start, end, uint, 69, from, so, das ist ungefähr ziemlich Welle C++. Ungefähr so sieht das aus. Du brauchst noch ein paar Operator, overloaded, plus, gleich, standard function void int call make shared und davon dann die Adresse, so. Also Leute, ohne Scheiß, wahrscheinlich ist das Welle C++ Code. Und wer jetzt sagt, ist nicht so, ich könnte fast wetten, dass es lauffähig machbar ist in C++. Also das könnte durchaus valid. Okay, mit dem Pointer hier, mit der Adresse hier vorne funktioniert. Das könnte wahrscheinlich wirklich fast valid C++ sein. Das ist halt echt abartig. Könnt ihr gut mit Entwurfsmustern um? Ich kenne niemand, der Entwurfsmuster sagt. Aber die meisten davon brauchst du nicht. Viele sind in modernen Sprachen schon integriert, sowas wie Observer zum Beispiel. Und wenn du in Java unterwegs bist, dann brauchst du natürlich das Abstract Factory Warte mal, das Abstract Factory Repository Manager Builder Pattern. Sonst geht's nicht. Ich glaube, zwei davon sind gar keine offiziellen Entwurfsmuster aus diesem Buch. Ich hab vielleicht. Wie heißt dieses Five? Gang of Five? Nee. Wie heißt dieses Oldschool Entwurfsmusterbuch? Four? Gang of Four? Ja, aber vieles davon ist in modernen Sprachen schon eingebaut. Gerade, also ganz ehrlich, das wichtigste Pattern ist meiner Meinung nach Observer und Factory. Wobei Factory je nach Sprache auch schon so einen gewissen Weg hat, wie man es macht. Okay, warte mal. Nicht Design Pattern. Nach was muss ich suchen? Gang of Four Design Patterns, genau. Also. In .NET, voll angesagt, braucht man auch relativ oft, in vielen Sprachen auch schon eingebaut, semi-oft, jede moderne Sprache hat sowas, auch mit Interfaces meistens, als Libraries, Observer auch oft schon eingebaut in modernen Sprachen. Ja. Alles bloated. Jandre, dankeschön für den Sub. Ich weiß nicht, warum ich so im Arsch bin. Dabei ist heute der erste Tag seit langem, wo mir mein Zahn nicht mehr wehtut. Ich war ja gestern beim Zahnarzt Wurzelbehandlung. Gestern hat es noch wehgetan und morgen hat es auch noch wehgetan, aber wahrscheinlich, weil es ein bisschen gereizt ist drumherum. Aber seit heute Mittag ist nichts mehr. Also was nach dem geht, müsst mir eigentlich voll gut drauf sein. Ja.
Hello and welcome to low-level JavaScript.
JavaScript is weird. Weird Champ. Okay, zeig mal her. Also wir wissen, dass JavaScript weird ist.
Today we're going to be talking about the biggest reason that people say that JavaScript is weird.
Also in JavaScript ist not a number auch nicht not a number. Das ist ja klar, ne? Also hier none gleich. Was kommt da raus, Chat? Was kommt da raus, wenn ich jetzt n eingebe? Da kommt false raus, sieht man ja. Not a number equals not a number ist logischerweise false. Obviously. Und jetzt kommt der Trick, was kommt hier raus? Mist, Node schreibt immer unten drunter was, da weiß man's ja schon. Und was kommt hier raus? Das gibt es nicht. Okay.
Which is implicit type coercion. Now, at least once a year, there's a new wave of sort of JavaScript is weird posts that circle the internet and they always use type coercion.
Ja, das ist ja Batman. Batman. Was? Nee, ich hab's nicht in der History. Das gibt's ja auch, da gibt's ja auch die Batman-Variante.
In some weird-looking way to produce an unexpected result, which produces the unusual string banana. Now this is a toy example of how far this...
Moment, 21, ich guck mir jetzt noch nicht 21 Minuten an, warum JavaScript WeirdChamp ist, das wissen wir doch auch so.
Can actually be taken. And in today's episode, we're going to go to an extreme. Now, disclaimer, it goes without saying that you should absolutely not write code like this in a professional environment, but that doesn't mean that you shouldn't be able to understand it and explore it. So with all of that in mind, let's continue. So what if I told you that you can write completely valid JavaScript that can do anything, but only uses the following characters? Not only...
Also, das glaube ich dem sofort. Das glaube ich dem sofort. Ich meine, dass Klammern funktionieren an der Stelle... Verstehe ich. Das ist einfach quasi Statement gruppiert. Geschweifte Klammer auf ist ein Objekt. Eckige Klammer auf ist ein Array. Aber warum dieser Shit da innen drinne funktioniert, ist mir nicht ganz klar. geteilt durch größer plus not kleiner gleich. Ich habe keine Ahnung, warum das funktioniert.
That, but we can easily write a compiler that takes regular JavaScript and turns it into this weird version in something like 45 lines of code or so. Well, that's exactly what we're going to do here.
Also brainfuck.
So the basic idea here is really simple. JavaScript only has a few basic types, like strings, numbers, booleans, arrays and objects.
Ja, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind Numbers in JavaScript 47 Bit. Ich glaube, Numbers in JavaScript sind 47 Bit. Oder 42 Bit? Warum? Weil die schlau sein wollten. Die verwenden 47 Bit für die eigentliche Zahl und was ist denn da noch übrig? 17? 17 Stellen für den Exponent. Five-Header-Time. Es könnten auch 52 Bit sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich auch mal. Hier. JavaScript Numbers. Also 0 bis, genau, 52 Bits ist der Value. Genau, und der Rest ist für den Exponent. Das ist, ja, in JavaScript gibt es das ja nicht. In JavaScript gibt es nur Numbers.
Among some others. When you try to do things like adding two different types together, JavaScript uses some rules that it has.
Das wird mich nicht wundern, dass JavaScript irgendwelche Standards ignoriert.
The core of the language to decide how it's going to coerce one of those types into the other type so that it can actually add them together. So if I try to add a string to a number, the number
Ach
is
ja,
going
Chat,
to get...
Chat, mal Frage. Was kommt hier raus? Wer weiß es? Was kommt hier raus in JavaScript? Wenn man das, wenn ich das so checken lasse in JavaScript. Und was kommt hier raus? Node. True. Gleich, gleich. Jetzt kommt's. True. Logischerweise false. Das ist auch false. Ist insofern ja auch logisch, weil es ist ja auch kein String. Ja.
Coerced into a string. If I try and add a number to a boolean, the boolean is going to get coerced into a number. And we can see that we can take the number 2 and add it to the boolean value true, which will give us the number 3, because true is coerced into the number 1.
Ah, false will be obviously, natürlich, was sonst JavaScript? Also 2
so you can also use addition 2
plus true
with an expression to
just also Moment, also das heißt im Endeffekt, ich kann true plus True-Rechner kommt 2 raus. Na klar, was sonst?
It's cast one thing into a number. If we have just plus with an array, that's actually going to give us 0. This is called a unary expression, because we only have one thing acting on by the plus.
Pass mal auf. Five-Head-Time, Node. True plus false gleich true. Sowas geht aber auch echt nur in JavaScript, oder? Aber das ist false. Das ist false, ja? Bitteschön. Gibt es inzwischen Type Safety? Naja, es gibt jetzt, glaube ich, seit dem neuesten Standard Type Annotations. Gleich, gleich, gleich ist, dass er überprüft, ob der Typ stimmt auch oder so. Frag mich nicht genau JavaScript-Details aus dem Kopf.
It's a Boolean value instead, like plus true, we would see it turn into a 1. So we can kind of transform one kind of value into another. So the banana example that you see all over the internet, which is something a little bit more like this, we have the string b plus a, and then plus, and then a space plus, and then a plus a, and then we do a 2 lowercase on that. We should see this come out with the string banana.
Warum muss man 2 lowercase machen?
What we're trying to do here, the root of it, is that we're trying to take the character a and convert it into a number with a unary plus, which of course is going to result in not a number.
Ach
because
so.
A is not a number and cannot be sensibly transformed into a number. And if you 2 lowercase that, you'll get the middle part of the string. And if we look at what it was before,
ach
you'll see
so.
That this is really this.
Alter.
So what we're actually doing is saying b plus a plus not a number plus a lowercase. It's actually fairly simple. This
yeah.
is
wenn
the
man
set
das
of basic things.
Wenn man das weiß, ist das obvious, yeah?
We're going to use in order to do something way cooler. So first of all, let's figure out how we can get numbers.
Ja.
We've already seen that we can get
Würde
numbers.
Ich auch jedem empfehlen, lernt JavaScript ein bisschen, bevor ihr euch noch TypeScript oben drauf packt.
Zero. So zero then is just plus empty array. Now, I'm
ich verwende ja bis heute
string,
kaum TypeScript.
So, later. So we need to get to the value plus true. But we can't use true.
TypeScript hat auch so seine Abfuckseiten. Ich habe letztens gesehen, irgendeiner, der rein im TypeScript-Typsystem irgendeinen Encoder programmiert hat und so. Nur mit dem TypeScript-Typsystem. Ich glaube, ein Base64-Encoder rein im TypeScript-Typsystem oder irgendwas habe ich letztens auf Twitter gesehen, habe ich auch schon gedacht. Jetzt fängt es schon an wie in C++.
In our list of valid characters, what we actually need to do is to get it somehow from our main type. So let's start with an empty array.
Welche Sprache ist nicht trash? Ganz ehrlich, ich würde sagen, JavaScript ist nicht trash, unabhängig davon. JavaScript ist mittlerweile echt ganz gut, brauchbar. C-Sharp ist definitiv auch nicht trash. Rust ist auf jeden Fall nicht trash. Rust ist einfach nur super advanced und komplex und kompliziert und für so normale daily Anwendungen eigentlich nicht wirklich geeignet. Großer Go-Fan werde ich nicht werden, aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es Trash ist. Ruby ist auch auf jeden Fall kein Trash. Python ist auch kein Trash. Bash ist auch kein Trash. Bash ist einfach nur alt. Kotlin ist auch kein Trash. COBOL ist Trash, ja, da gebe ich dir recht. C++ ist auch Trash. C ist kein Trash. Bash ist aber keine Sprache. Naja, kann man sie jetzt drüber streiten? Ich meine, du kannst da auch das meiste drin machen. Du hast Ifs, du hast Schleifen, du hast Funktionsaufrufe, also im Prinzip. Also, für mich geht das als Programmiersprache durch. Aber ich bin da eh nicht so pingelig. Wenn, wer ist, ja, das da kommt, das ist, Test ist das. Die eckige Klammer. Lua ist Trash wegen Array Index 1. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein wenig sus, wie man so schön sagt. Welche Sprachen sind so richtig Trash, aber nicht, weil sie so alt wie COBOL sind? C++? Denn die neuesten C++-Standards haben es nicht wirklich viel weniger trashig gemacht. Tja. Ja, Brainfuck ist ja dafür gemacht, Fuck zu sein, ja. Fortran ist auch alt. Tja, welche Sprache ist neu und Trash? Also so wirklich Trash, so, das ist noch nicht mal... Ganz ehrlich, ob Carbon was taugt, bin ich mir wirklich sehr unschlüssig. Ob das irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Was ich von Dart gesehen habe bisher, war wirklich nicht so geil. Aber kommst ja mit Flutter nicht drumherum. TempOS ist keine Programmiersprache. TempOS ist in Holy C programmiert. PHP ist auch kein Trash. Moderne PHP-Versionen sind echt ganz okay. Okay. Emacs Lisp ist Trash. Das ist nicht so alt wie COBOL und ist trotzdem Trash. Scala kann ich auch nicht ab. Also alle Sprachen, die zu 90% aus Klammern bestehen, im Prinzip sowas wie Emacs Lisp oder Scala, ist Pain's Champ. Erlang ist auch so ein Ding. Egal, wir gucken jetzt weiter.
The exclamation mark will cast that to a boolean. That will end up being the value false. But we can get it to be true by just using one more exclamation mark, which will force it to be true. And then
obviously,
we know that if we just put a plus in front of this, we'll turn that into a number. And so now we have the number one. Again, I'm going to wrap that up in a string. Now, how could we get any number? Well, pretty obviously, we could just sort of keep adding these to each other. So let's say we wanted two. We could take this value and we could add another.
Scala mit Akka. Ist Akka nicht so ein Cluster? Clustering verteiltes Zeug-Framework? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf in die Richtung. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Er ist Trash, weiß ich nicht, Chat. Habe ich noch nichts mitgemacht. Prolog. Da kenne ich nur irgendwelche Hallo-Welt-Beispiele. ABAP, oh ja, naja. Ist ABAP, ist das SAP-Ding?
The number two. And clearly we could do this on into infinity. And so let's just write a general way of doing that. Let's write a function called number. It's going to take
an. Oh, das Video, da schlafe ich ein bei, Leute. Da passiert ja nichts. Außer, dass er uns zeigt, dass du mit JavaScript WeirdChamp Zeug machen kannst. Aber bis SAP, ja. Was verdient ein Berufsjäger? Das gucken wir uns morgen früh an. Der Jägersmann. Pre-Alpha Battlefield Gameplay. Was für ein Battlefield könnte das sein? Ist das Bad Company? Ist das die Bad Company Alpha?
Tree in the game. Since we developed the technology from the ground up, they are very crude in the beginning, the first steps. But as you move forward, the game starts to take shape.
Das ist Bad Company, oder?
Working in the game, or getting the first tree in the game, or getting the first destruction working.
Ja, das ist Bad Company.
While you do these kind of things to just prove out the different features in the game, the sidetrack is that we've been working on.
Also ich vermute
story,
mal, das wird Bad Company.
All of these kind of things to create more what we want to have as the attitude.
Ja,
the tone
ja, ja.
Of the game.
Das wird garantiert Bad Company.
In order to prove that, we created another movie, which was
Mods.
Cutscene.
Mods, einmal bann, please.
Being played up by the actual Frostbite game engine. We had a visual target before, but it was actually this movie
that
gave us more the true.
Das hörst du auch an der Hintergrundmusik. Das ist Bad Company 2.
This was rendered by the actual engine in itself.
Never stop talking. Bad Company 1, nicht Bad Company 2, Bad Company 1. Was ist das?
At exactly 3.
I tried 10 code editors. Wer braucht code editors? Seed only.
3:45 p.m. on September 9th, 1947, Grace Hopper discovered the first official computer bug, a real-life moth that found its way onto the number 70 relay of the Harvard Mark II Aiken relay calculator. Today, computer programmers create their own bugs, but that wouldn't be possible without the help of a modern code editor. I wanted to find out which code editor is best in the 2020s, so I tried to write a basic program.
Die Auswahl ist aber auch reichlich willkürlich, oder? Was ist denn das alles? Notepad++, WebStorm, Visual Studio Code, Vim, Emacs? Ist eins davon NeoVim? Keine Ahnung. Das da oben sagt mir gar nichts. Was ist das da unten? Was ist das unten rechts? Ach, das ist Fleet, genau. Nee, ich glaube nicht, dass es Dreamweaver ist, oder? Dreamweaver, das habe ich früher verwendet. 1999 für Webseiten.
Best in the 2020s, so I tried to write a basic program with 10 different text editors and IDEs. We'll look at everything from basic command line editors to the most advanced cloud-based integrated
Z-only.
Development environments. We'll talk about the pros and cons of each
option. Nee, ich habe damals kein Frontpage verwendet. Ich habe tatsächlich schon HTML selbst gemacht. Also Dreamweaver konnte ja HTML-Editor und WYSIWYG-Editor. Aber das Autocomplete von Dreamweaver war wirklich seinerzeit voraus. Also das konnte mehr oder weniger alles Autocompleten schon.
Look at how these tools have evolved over the last 50 years.
Think about this.
Things like undo, find and replace, cut, copy and paste are all commonplace. But back in the 1960s, they were revolutionary new features made possible by the computer screen and visual terminal. Eventually, they would replace punch cards, where one wrong keystroke meant you had to start over from scratch. The first editor we'll look at is VI, which was written by Bill Joy and released in 1976. It's still a standard tool on most Linux distros to this day, so to use it, all you have to do
Wobei
is type
ja eigentlich Vim ist im Kompatibilitätsmodus.
Into the terminal. What's most interesting is that it's a keyboard-based editor. The mouse doesn't do anything useful. That's because the mouse didn't go mainstream until the Apple Macintosh came out in 1984.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
But do you really need a mouse to code efficiently? In VI, if you start typing, nothing will happen initially. That's because to write some text, you'll need to enter insert mode by hitting the I key. VI is a modal editor, which means the keys on your keyboard do different things based on the mode you're currently in. In insert
Vim
mode,
beste.
We can add some actual code to the
Ich benutze Vim täglich. Halt für kleine Editiersachen, SSH, Command Line, sonst wie. Deswegen habe ich meine ganze Vim-Config auch wieder eingekürzt von dem Riesending, was ich früher hatte. Einfach, weil es überall funktioniert. Vim ist das Beste.
Document, then hit escape to go back to command mode and use the
right-click. Ey, brauchst kein Studium für Vim. Du musst es einfach nur ein paar Wochen mal verwenden, regelmäßig für kleine Terminal-Editiersachen, dann gewöhnst du dich dran.
Command to save the file.
Die Vim-Sprache hat eine gewisse Logik. Ja, das habe ich ja schon öfters gesagt. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt hier irgendwie sowas stehen hast, ja, oder sagen wir was anderes, ja. Sagen wir mal, du hast jetzt hier irgendwie sowas hier stehen. Lull, W, bla bla bla. So. Und du willst jetzt alles in den Anführungszeichen löschen. Dann sagst du einfach CI Anführungszeichen. Hä? Seit wann muss man da drinne sein? Ach nee, man muss davor sein. Ja, man muss davor sein. Du sagst CI Anführungszeichen, dann springt er da rein und löscht das. Das kann man sich merken. C für Change, I für Inner und dann das Zeichen von wo bis wo. Also, die Vim-Sprache hat schon seinen Sinn. Also, das hat eine gewisse Konsistenz, was die einzelnen Kürzel machen.
Out to the disk. When you get used to it, it can actually be very fast to edit code this way. For example, to delete an entire line of code, I can hit double D or three double D to delete three lines.
Ja, das macht aber keiner.
Without needing to highlight the entire thing with my mouse. The hard part is memorizing all the tricks to get things done efficiently. VI is nice and simple, but there are a lot of features missing, like syntax highlighting or the ability to implement plugins to extend its functionality. Around the same time period, another editor was being created by Guy Steele at MIT called Emacs, which stands for editor macros, like the
Please allow me to interject for a moment. Weiß nicht, ob wir das Zeug ready haben im Chat.
VI, it's primarily a keyboard-based editor, but it's highly extensible and integrates additional features like debuggers, a file manager,
genau
terminal
das.
Emulator, music player, and anything else you can imagine. It's not just a text editor, but a full-blown integrated development environment. That means it can do a lot more, but it takes a lot more time to configure on your part.
Ja, das Problem ist, dass es Emacs Lisp hat zum Konfigurieren, und Emacs Lisp ist wirklich auch ziemlich belastend.
The Emacs feels a little more user-friendly than something like VI. We can pull up a menu that allows us to navigate the different commands, and it's a non-modal editor, which means we don't have to understand what a...
Ich kenne niemand, der in Emacs die Menüs verwendet.
bunch of different modes do before using it. However, you will need to use a bunch of modifier keys when typing, which could result in a gruesome injury known as Emacs Pinky. At the same time, it's far from simple and has over 10,000 built-in commands that can be used to create macros that customize the experience and automate work. Now, due to the philosophical differences between Emacs and VI and the tribal nature of developers, two distinct factions have emerged, the Cult of VI and the Church of Emacs, founded by High Priest Richard Stallman. They've been waging war for decades now, and people take it very seriously.
Ja, es interessiert aber keinen mehr. Ganz ehrlich, Emacs hat seit Visual Studio Code und der Erweiterbarkeit dort mit Plugins schon noch weiter an Bedeutung verloren. Das war ja halt das Coole an Emacs, dass du so viele Plugins hattest und quasi eine eingebaute Sprache zum Plugins entwickeln, aber ganz ehrlich, ich glaube, Emacs, die Bedeutung ist mittlerweile nicht mehr groß vorhanden.
Google to search for VI,
aber auch eine Weile Emacs verwendet.
Emacs. Or if you search for Emacs, it autocorrects to VI. In modern times, though, VI-based editors are much more popular. And yep. That brings us to editor number 3, Vim, or VI Improved. On the surface, Vim feels almost identical to VI.
Ich kenne keinen mehr, der Emacs benutzt. Ich kenne welche, die haben Emacs, aber ich kenne keinen, der wirklich noch Emacs dauerhaft benutzt.
A superset of its core functionality. However, it's much more popular with developers using it as their daily editor because it provides a ton of other essential features like syntax highlighting, multi-level undo, and plugins to customize and extend its functionality.
Ja,
it's more developer-friendly.
Es ist cool, dass es so viele Vim-Plugins gibt, aber ganz im Ernst, ich bin da weg von. Ich hatte ja mein Vim früher aufgebohrt, ich hatte irgendwie, was weiß ich, 2000 Zeilen in Vim-RC oder sonst was. Ich konnte das Ding nicht mehr updaten, ohne dass es kaputt gegangen ist. Und du hast es halt auf Remote-Server nicht. Es gibt da so ein paar Tricks, das mitzunehmen, aber da kopierst du erstmal. Ich hatte sogar ein Sync-Programm, was mir per SSH meine Vim-Config mitkopiert hat, wo es dann das Problem war, da musste ich erstmal 40 MB synken oder sowas. Komplett useless, konntest du vergessen, kannst du nicht verwenden. Und deswegen bin ich mittlerweile wieder auf Vanilla-Vim ohne Plugins. Ich glaube, das einzige Plugin, was ich habe, ist eine ordentliche Statusleiste.
And you can enter the Vim tutor command to learn the basics right now. It's kind of annoying at first, but once you have the basics down, you'll find that it keeps your fingers on the home row of the keyboard,
ja,
which
eh
will
overrated.
Gradually improve your coding speed with a lot of practice.
Das ist total overrated in der heutigen Zeit. Du verbringst eh die meiste Zeit beim Programmieren mit Nachdenken und mit Googlen und mit Sachen lesen und den Browser benutzen. Das ist egal. Du brauchst die zweite Hand eh öfters für die Maus. Insofern, das ist nur ein theoretischer Vorteil.
But it also does things like code completion in a regular IDE, so it's not just all about typing faster. As you start to learn it, you'll see a lot of people make jokes about not being able to get out of Vim. Like developers.
Man erkennt Leute, die noch nie was entwickelt haben und nie was programmiert haben, daran, dass sie denken, Programmierer machen den ganzen Tag das hier. Ist es halt nicht.
In the 60s were writing their own compilers, but developers today can't even exit Vim without a soy latte and Stack Overflow. I don't want to beat off a dead horse here, so I'm not going to make one of those jokes in this video. Vim was created in 1991, making it older than many viewers on this channel, but not everybody's been happy with its evolution. And that brings us to a popular fork called NeoVim that came out in 2015. First of all, it's faster than Vim, which is always a plus, but one of the ways you customize Vim is with a scripting language called VimScript. The problem is that VimScript sucks. According to this one guy on Hacker News, NeoVim has addressed this.
Deswegen haben sie jetzt Lua in NeoVim eingebaut.
Problem by embedding Lua as its script.
Genau, wie er sagt.
An extremely fast and proven language that's also used by platforms like Roblox.
Nö, ich habe nein Tastaturlayouts habe ich mich noch nicht dazu irgendwie durchgerungen. Ich sehe auch ganz ehrlich den Vorteil nicht, sich da jetzt monatelang rumzuquälen und umzugewöhnen. Also den Boost in der Produktivität sehe ich da nicht.
Cool and all, but what if you don't want to spend years mastering the art of Vim? Another good option is Nano, which is part of the GNU project and came out in 1999. It's also a keyboard-based editor that you can launch from the command line, and unlike Vim, it doesn't require modes and has a far more
Nano
gentle
mag
learning
ich
curve.
Nicht.
When you open it, you'll notice all the important
Nano ist quasi Notepad nur im Terminal und das funktioniert nicht.
Here at the bottom. Most importantly, it tells you Control X is how you exit, so you don't have to unplug your computer like you would with Vim. It lacks the features you would need to use it as a full-blown IDE, but is still a great option available on most machines to quickly edit a file from the terminal. At this point, we've looked at editors that mostly rely on a text user interface, but the majority of developers today use editors that have a graphical user interface. One of the earliest programs was Notepad on Windows, which came out in 1983. In fact, the program itself was designed to commercialize the mouse for MS.
Ja gut, Notepad ist im Prinzip ja heute noch mehr oder weniger das gleiche wie das da. Da hat sich ja so gut wie nichts dran getan.
The program itself was designed to commercialize the mouse for MS-DOS. A more modern version for programmers is Notepad++. Instead of using the keyboard to place the cursor where you want to edit, you simply click there with the mouse. Or if you want to highlight, you click, hold, and drag. Sounds obvious, but in the early 80s, this was a feature that felt like going into the metaverse today. Notepad++ is not developed by Microsoft, but it does feel very much like you're using Microsoft Excel for writing code. It supports macros and plugins, so you could definitely use it as your primary development environment.
Kennt noch jemand Edit? Nee, wie hieß das Ding? Ultra Edit? Kennt noch jemand Ultra Edit? Das war so 2000 rum der Shit für Windows an Editor. Verwendet heute kein Mensch mehr, aber das war damals voll Bleeding Edge. Moment, man kann sich den Kram heute noch kaufen, oder was? High Performance Winner. Gut, da haben sie sich mal wieder selbst irgendwelche. The Bugatti of Text Editors. Alter, was ein Blödsinn, Mann. Moment, mit Subscription? Die haben doch einen Dachschaden.
Next up, we've got a proprietary IDE.
Subscription für einen Text Editor.
That's very near and dear to my heart, Adobe Dreamweaver.
Dreamweaver. Dreamweaver kenne ich nur, das war ein grünes, Moment, hat das nicht eben gezeigt? Das grüne Logo kenne ich noch.
We've got a proprietary IDE that's very near and
dear. Ja, das, Dreamweaver. Dreamweaver 7. Das da. Oder war das schon 8? Ja. Ja. Das habe ich damals verwendet, um Webseiten zu machen.
Dear to my heart, Adobe Dreamweaver. I haven't actually used it in years, but it's the tool that got me started in web development. It used to be extremely popular, but not so much anymore. Today, it's actually a very beautiful tool and looks really nice while you're editing code, but at the same time feels overly slow and complex. Like pretty much all.
Das gibt es noch? Das gibt es wirklich noch? Auch mit Dark Theme und so? Was ist die Daseinsberechtigung 2022?
Adobe Software. It's also pretty antiquated with
jQuery UI.
For jQuery and Bootstrap. That's pretty sad for a commercial product. And if you're paying to use Dreamweaver in 2022...
Stop it. Get some help.
Yeah.
McDonald's wants you to give yourself a chance.
There are far superior free options in the modern world. You've got tools like Sublime Text, Brackets, Atom, which was killed recently.
Brackets wird auch, glaube ich, nochmal weiterentwickelt.
The editor by far is Visual Studio Code. It has a graphical user interface, making it very approachable for beginners, but also has a ton of built-in shortcuts that allow you to do
das
things
ist das
quickly,
Ding
kind of like text-based
aktuell.
Editors.
Zumindest für Frontend-Sachen.
I actually have a full course on Fireship.io that breaks down all my favorite techniques for increasing productivity with VS Code. You can support my work by enrolling in that course or upgrading to a pro membership.
Young people from all over the globe are joining up to fight for the future.
I'm doing my part.
But an even bigger benefit of VS Code is the fact that it's popular and has a huge extension ecosystem.
Ja. Was der Grund ist, warum auch Emacs nicht mehr so angesagt ist. Diese Sache mit Erweiterungen und Plugins war halt das Riesending von Emacs früher. Mittlerweile hast du halt dann auch mal eine gescheite Sprache. Keiner mag und kann eLisp wirklich. JavaScript können die meisten.
Means if you're using some kind of tooling that can benefit from additional support, like Tailwind, for example, you're pretty much guaranteed to have a VS Code extension, which may not be the case on other editors. The application itself is open source and built with Electron, which is based on web technologies, making it easy to extend for web developers, although it does have a reputation of being a memory hog. The editing experience can be very minimal if you'd like, and I usually go into Zen mode when writing code myself, but at the same time, you can make it a full-blown integrated development environment. It can edit files remotely on GitHub, connect to your resources in the cloud, work with Docker containers, and so on. That's great and all, but for many platforms, VS Code may not be the optimal choice. If you're building iOS apps, you'll likely want to use Apple's integrated development environment.
Ja, musst du ja auch.
Or for Android.
Musst du ja auch. Du brauchst ja einen Mac, um Mac-Anwendungen bzw. iOS-Anwendungen machen zu können, weil du brauchst ja diesen komischen Code-Signing-Schritt von Apple, was nur mit macOS geht.
Apps, Google's Android Studio, or as we'll look at now, Visual Studio for Microsoft's .NET framework. This is a true integrated development environment, which is a comprehensive set of
oder
tools
einfach
for developing
Rider verwenden,
certain types of apps,
was
like
besser
in this case,
ist und
desktop,
cross-platform.
Web, and server-side apps with .NET. It provides powerful code completion, refactoring, and debugging tools for its core languages, like C++ and C#. It may feel overwhelming at first because there's all kinds of tools and wizards that you're not going to know how to use until you're balls deep in a project. When you get that deep, you'll be really glad to have tools like that, because otherwise you'll likely be dealing with some half-assed open source extension if you're lucky. The bottom line is that IDEs can be awesome when you're committed to a specific platform. And that brings us to number 10, JetBrains, a family of editors and IDEs that many consider the gold standard for writing code at a professional level. It's most well-known for IntelliJ for Java development, but in this video we'll look at WebStorm for
Rider
web development.
Rider hat keine Gratis-Version, nee, du hast nur eine Trial-Version.
Although I use VS Code today, I've been a happy JetBrains customer in the past. But that happiness comes at a cost of about $69 per year. You can evaluate it with a free trial, and when you first open up Web...
Ganz ehrlich, wenn man damit sein Geld verdient, sind 69 Euro im Jahr kein Ding. Man kann sich in All... Ich habe das All-Desktop-Package, das kostet mich irgendwie 160 Euro oder so pro Jahr.
Storm, you'll notice things feel more like a true IDE, as opposed to a minimal text editor. It has a wizard to guide you through the setup of a new project,
aber das
although this does
Farbschema
feel pretty outdated
nicht.
With options like Meteor, Cordova, and AngularJS version 1, which was retired a few months ago. If you're still using AngularJS...
Nee, IntelliJ ist nicht das einzige gratis Ding. PyCharm ist auch gratis? Sonst noch was gratis?
Version 1.
You're only cheating yourself out of the chance to find out who you really can be.
Once you're in the project, you should have pretty much everything you need to hit the ground
nee,
running.
Golan
There's less of a need to install a bunch of plugins. One thing I really appreciate about WebStorm is its code refactoring. For example, in a React app, we can click on a UI element and easily extract it into its own named component. We can also do that in VS Code with extensions, but it just feels way more reliable in WebStorm. In WebStorm, most of the features feel a little more polished and reliable, which is what you would expect from a paid product. What's also interesting is that JetBrains is coming
da
out with a new
gespannt.
Editor called Fleet, which will be more like a competitor to VS Code. Currently it's on a close
gespannt.
Preview, so I haven't been able to try it, but make sure you're subscribed, because as soon as it comes out, I'll drop a video. We just looked at 10 different ways to edit code on your machine, but I want to finish up by saying that we're entering an age where code editors may become entirely cloud-based. Like, you can run VS Code in your browser right now by going to vscode.dev. Then you've got GitHub CodeSpaces, where you can edit your code on overpowered cloud hardware. Then you've got tools like StackBlitz that use WebAssembly to run full-stack web applications in the browser. The future looks interesting, but the most important takeaway from this video is
don't do drugs.
Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Ja, jetzt ist der Stream doch länger gegangen, für das, dass ich nach 15 Minuten eigentlich schon aufgehen wollte. Ja, ich bin da auch kein großer Fan von, irgendwelche Cloud-IDEs zu verwenden. Ich meine, vielleicht für Leute, die irgendwie total viel unterwegs sind und dann vom Notebook aus irgendwo was machen wollen und so. Vielleicht, aber ansonsten... Tja... Okay, Leute. Es reicht. Lang genug halb eingepennt vom Rechner. Ich mache jetzt den Stream aus, guck noch ein paar Videos und dann gehe ich irgendwann in so eineinhalb Stunden pennen oder so. Ja. Alles klar, wir sehen uns. Macht's gut. See you.